Es gab zu dieser Zeit 4 Taxizentralen in Hamburg. Dann habe ich die 4 angeschrieben und habe gesagt, ich möchte zu Weihnachten allen ihren Taxifahrern eine Salatüberraschung schenken mit einem Brotsnack dabei und ein kleines Dankeschreiben. Und im Dankeschreiben habe ich geschrieben, der schnellste Weg vom Flughafen zu meiner Firma ist der. Und dann rief Radio Hamburg an, können wir darüber berichten? Dann haben die alle halbe Stunde, kam ein Verkehrsbericht. In dem Verkehrsbericht haben die gesagt, heute werden die Wegsalate, die zu Weihnachten an die Taxifahrer als Dankeschön ausgeschickt, in der So-und-So-Zentrale verteilt. Eine halbe Stunde später werden sie in der So-und-So-Zentrale. Also ich habe alle halbe Stunde habe ich Radiospot kostenlos gehabt.
Sehr gut.
Welcome to the jungle.
Heute bei mir zu Gast beim Podcast Welcome to the Jungle eine Koryphäe aus der Lebensmittelbranche. Herzlich willkommen, Herr Helmut Stör.
Danke.
Wie geht's Ihnen, Herr Stör?
Geht mir gut. Draußen scheint die Sonne und ich weiß schon, was ich heute Abend Leckeres essen werde. Dann ist der Tag gesichert.
Das ist wunderbar. Herr Stör, erzählen Sie doch oder stellen Sie sich mal kurz selber vor. Was haben Sie gemacht? Wo kommen Sie her?
Also ich komme aus dem Schwabenland, komme aus Heilbronn, bin geboren in der Nähe von Heilbronn, bin dann zur Schule, zum Abitur in Heilbronn gegangen, nach dem Abitur zum Militärdienst musste man zu dieser Zeit noch, wollte es gleich schon raus in die Welt, weit weg, bin zur Marine, zur See gefahren, dann ein Jahr lang. Und eigentlich wollte ich mal Schiffskoch werden, das war so mein Traum. Aber als ich da bei der Marine war, habe ich gemerkt, dass es eigentlich ein Scheißjob ist.
Ja, nicht gut.
Und da bin ich dann zurück ins Studium. Habe in Mannheim BWL studiert. Dass ich BWL studiert habe, war eigentlich auch ein reiner Zufall. Es gab das Angebot von der Marine, dass man ein Vierteljahr früher nach Hause kann, wenn man einen Studienplatz im Sommer vorweist. Und ich habe mir in Kiel oben den Studentenführer besorgt für Deutschland und habe geguckt, Sommersemester, wo ist das Sommersemester? Dann habe ich gesehen, Mannheim BWL, geht's im Sommer los, dann habe ich mich dort beworben. Nur deshalb, dass ich 3 Monate früher vom Militär weg kann.
Aber zum Glück haben Sie das gemacht.
Ne? Zum Glück habe ich das gemacht. Und das Gute bei BWL ist natürlich, das ist so vielseitig. Da kann man alles anschließend subsumieren. Und ich habe das Studium Gott sei Dank in 9 Semestern beendet. Zwischendrin habe ich sehr viel gekocht wiederum, weil ich im Studentenwohnheim gewohnt habe. Meine Kollegen sind zur Uni, haben mitgeschrieben, haben mir die Unterlagen dann gebracht und ich habe für die in der Zwischenzeit eingekauft und gekocht.
So kommt ja die Liebe dann zu wahrscheinlich, oder haben wir vorhin ja im Vorgespräch auch schon gehabt, ne, Sie sind dann nach dem Studium, glaube ich, im Marketing bei Knorr eingestiegen.
Und dann kam die logische Konsequenz, aus dem, was ich bisher gemacht habe und wo ich mein Hobby sah im Leben, nämlich im Kochen, dass ich mich in einem Unternehmen der Lebensmittelindustrie bewerbe. Und das kann ich nur jedem raten, dass wenn er wenn der Zeitpunkt ist, dass er sich einen Job raussuchen kann, dass er ganz egoistisch vorgeht, alles andere, was noch an zusätzlichen Reizen vielleicht besteht, vergisst oder analysiert und dann entsprechend bewertet und seinem Urhobby nachgeht und sich dann in diesem Unternehmen, das dieses Hobby auch realisieren lässt, bewirbt. So kam bei mir das automatisch zu der Entscheidung, dass ich was mit Lebensmitteln zu tun habe. Und ich sage heute, und ich habe das zwischendrin meinem Berufsleben immer wieder gesagt, wenn ein Headhunter angerufen hat und gesagt, Herr Stör, ich habe einen tollen Job für Sie, Marketing so und so für Arzneimittel. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, können wir beenden das Gespräch. Ich kann kein Arzneimittel. Ich kann auch kein Automarketing. Da haben die gesagt, wieso, ein guter Marketingmann, der muss alles können. Da habe ich gesagt, genau das nicht. Ja. Sondern ich kann nichts anderes als essen und trinken, aber das kann ich so gut, da schlage ich die anderen immer.
Und zwar um Längen. Ne? Sie haben, wie gesagt, ne, bei Knorr angefangen, dann sind Sie zu La Croix. Da haben Sie ja dann, also...
Bei Knorr habe ich eine tolle Ausbildung als Marketing-Trainee gemacht. Auch da war ganz interessant. Da hatte ich den ersten großen Chef, der gewusst hat, wie man Personal aussucht. Er hat nämlich in dem Bewerbungsgespräch, habe ich zuerst mit seinem Assistenten gesprochen und der Assistent hat mich BWL-Fragen gefragt und ich habe die ganz beschissen beantwortet. Und dann sagt er, aber jetzt kommt noch der hohe Chef und er wollte auch mit Ihnen nochmal reden und da kam der an und das Erste, was er gesagt hat, können Sie kochen? Dann habe ich gesagt, ja, das ist mein Hobby. Und er sagt, ja, was ist denn Ihr Lieblingsrezept? Dann habe ich ihm das erklärt. Habe das erklärt, wie ich das machen würde, dann hat er seinem Assistent gesagt, der Mann ist eingestellt.
Was war das, oder was ist das, Lieblingsrezept heute noch?
Das war damals Gulasch.
Gulasch. Okay.
Das war in dieser Altersstufe gerade
modern
gewesen. Ja. Da habe ich halt Gulasch. Ja, aber so hat er das Personal ausgesucht.
Nach der Leidenschaft sozusagen.
Nach der Leidenschaft und ich war einfach richtig in dem Thema schon drin. Und mir musste man bei Knorr da nicht nur erklären, was eine Suppe ist und was für Suppen es national oder international gibt oder was in der Küche sonst noch alles passiert. Wir haben tolle Produkte entwickelt in dieser Zeit. Und wenn ich sehe, was Unilever aus Knorr gemacht hat in der Zwischenzeit, dann ist das katastrophal, denn die haben den Markt im Prinzip verschlafen. Ja. Es gibt ja keine revolutionären Knorr-Produkte in der Zwischenzeit, sondern die letzten Produkte, die sind noch damals aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Da kommt es her.
Woran liegt es, dass man so den, also ich baue die Brücke, ne, wahrscheinlich bei Unilever eben keine Köche eingestellt hat oder Menschen, die vielleicht Kochen als Leidenschaft und Hobby haben und dadurch gar nicht mehr in der Lage sind, am Puls der Zeit zu sein? Oder wie erklären Sie sich das?
Also es gab den Spruch von der Uni zu Unilever, die haben sehr viele Köpfe engagiert, aber weniger, die das Gefühl für Lebensmittel haben. Gescheite Leute, die aber das Spezifische, was notwendig ist, um aus einem solchen Unternehmen wie Knorr das Richtige rauszuholen, nicht mehr besitzen. Die sind toll im Controlling, die können gute Marktanalysen machen, aber sie sind keine Spezialisten, keine Visionäre. Wie wird sich die Ernährung verändern? Was sind die Trends, die wir aufgreifen müssen, um kreativ zukünftig am Markt mitzuspielen?
Das heißt, da kommen wir nachher nochmal dazu, eher Trends verschlafen, so, es gibt, ja, so ein Verwaltungsmodus oder so ein Melken. Sie sind nach Knorr dann zu La Croix.
Ich bin zu La Croix, ja, bin von Heilbronn nach Frankfurt mit der Familie gezogen.
Kinder, waren damals schon Kinder da?
Da waren schon zwei Kinder da, ja.
War schon ein Schritt dann, ne?
Ja, das, und vor allen Dingen Frankfurt war damals nicht unbedingt das Zentrum, wo man hin will, sondern Frankfurt war Kriminalitätshochburg in Deutschland und hat eine ganz schlechte Presse gehabt. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das war eine tolle Zeit, ich war 10 Jahre lang bei La Croix.
Und wie war das? Sie waren ja da sehr jung noch, eine sehr junge und verantwortliche.
Ich kam als ganz motivierter junger Mann dorthin. Ich kam zu La Croix, weil vorher ein Mitarbeiter von Knorr zu La Croix gegangen ist und der hat mich nachgeholt. Dann so kam ich dorthin und ich kam in ein Unternehmen, das gelebt hat von Produkten, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Produkt Nummer eins im Portfolio von Lacroix war Schildkrötensuppe.
Okay. Also kann man sich wirklich nicht mehr vorstellen. A, aus Tierschutzgründen und B, ist auch nicht mehr auf, also ich würde jetzt behaupten, in unseren Gefilden gar nicht mehr auf dem Markt wahrscheinlich, ne? Oder?
Haben Sie sicher noch nie gegessen?
Nee, habe ich nicht.
Und Sie waren noch sicher noch nie im Supermarkt und haben nach Schildkrötensuppe gesucht.
Nee. Genau. Ich war schon im Supermarkt, ja, das muss ich zu meiner Verteidigung, aber nicht nach Schildkrötensuppe.
Also, und nicht nur Schildkrötensuppe, sondern das zweite Produkt war Haifischflossensuppe, müssen Sie sich mal vorstellen.
In Frankfurt.
In der heutigen Zeit Haifisch, oder in der damaligen Zeit ja. Haifischflossensuppen anzubieten, wo man überall die Presseberichte sieht, dass den Haien die Rückenflosse abgeschnitten wird und sie dann wieder ins Wasser geworfen werden. Die Brutalität, die da bestand. Dann gab es Schwalbennestersuppe, dann gab es Känguruschwanzsuppe.
Gut, das kennen wir ja aus diversen Fernsehserien in der Zwischenzeit wieder, ne?
Zum Beispiel, ja, ja. Aber trotzdem entsteht kein Trend.
Nein, auch kein Need, ja.
Aber das habe ich übernommen. Hm. Junger Mann, ökologisch orientiert, betriebswirtschaftlich einigermaßen fit. Und das Unternehmen gehörte damals ganz am Anfang noch AT&T. Harold Jenin war der Präsident. Bei dem musste ich präsentieren, den hat man aber nie gesehen, weil man musste für die Präsentationen in Brüssel, da war die Zentrale, die europäische, war das in einem Raum, der über zwei Stockwerke offen war. Man hat als Manager an die Wand präsentiert und Harald Jenin saß um die Ecke versteckt. Es hat nie ihn jemand gesehen.
Warum?
Ja, er hatte Angst vor Attacken und dass da irgendjemand ihn entführt oder umbringt oder.
Weil kontrovers diskutiert wahrscheinlich die Produkte von Lacroix.
Er war das Negativbeispiel des amerikanischen Managers.
Okay. Haben Sie ihn je gesehen?
Ich habe ihn nie gesehen.
Nee.
Und habe ihn auch nie vermisst.
War er freundlich?
Der hat gar nichts gesagt.
Nichts. Also eigentlich ein.
Eigentlich nichts existent. Aber AT&T hat dann das Unternehmen verkauft an Campbell Soup. Campbell ist der größte Suppenhersteller der Welt. Und so kamen wenigstens Suppendenker in das Unternehmen. Nur die Suppendenker haben zu mir gesagt, wie willst du in diesem Unternehmen überhaupt existieren? Du machst 40 cans a minute, 40 Dosen in der Minute, die deine Firma abfüllen kann. Wir machen bei uns 500 cans a minute in Amerika. Also ganz einfach, wir stellen jetzt so eine amerikanische Maschine da rein bei dir. Und
durchlaufen.
Lassen das kurz mal durchlaufen. Habe ich gesagt, dann könnt ihr nach einer Stunde aufhören, denn dann habt ihr mal eine Jahresmenge produziert. Die haben gar nicht begriffen, was es bedeutet, ein Unternehmen zu führen, das Produkte in extrem hoher Qualität, denn die anderen Produkte waren qualitativ alle sehr hochwertig, herstellt. Aber also ich habe zwei Probleme gehabt. Das eine war, die exotischen Produkte wie Schildkrötensuppe, Haifischflossensuppe, und das zweite waren, es waren alles Produkte, die extrem teuer waren. Da die Dose damals hat 10 D-Mark gekostet, während sie bei Knorr noch 98 Pfennig gekostet hat.
Sagen Sie kurz, wie war das für Sie? Ne? Sie haben Sie den Job angenommen, aber Sie wussten ja, okay, konnten Sie sich mit diesen Produkten Schildkrötensuppe und Haifischflossensuppe, konnten Sie sich damit identifizieren? Oder haben Sie gesagt, ich gehe da rein und ich reformiere diese Firma dahingehend, dass das eben nicht mehr die Kernprodukte sind?
Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin nicht rein als Reformator, sondern ich bin rein als Manager. Was kann ich daraus machen? Was kann ich weiterführen? Was muss ich rausnehmen? Und was muss ich neu reinbringen? Mhm. ich habe dann im Fernsehen die Berichte gesehen, wie man angeblich Schildkröten auf der ganzen Welt tötet, um sie für die Suppenindustrie bereitzustellen. Wir haben die Schildkröten aus einer Farm in Mittelamerika gekauft, von den Cayman Islands. Ich bin dann mit meiner Familie, mit meinen kleinen Kindern nach Bali geflogen und habe mir das angeguckt, wie das vor Ort gemacht wird. Und habe auch Stellen gesehen, wo gedreht wurde für das deutsche Fernsehen. Und da ist ganz viel Schmuh gemacht worden. Also es war nicht so, dass die jetzt Schildkröten für die Suppenindustrie gekillt haben in Bali, sondern die haben das für die hohen Priester gemacht. Denn die hohen Priester durften sich nur von dem ernähren, was sowohl im Meer als auch auf dem Berg leben konnte. Und die Schildkröte war das einzige Tier, das aus dem Meer kommt. Im Meer war ja der Teufel nach deren Religion und auf dem Berg waren die Götter. Die Schildkröte sollte beides verbinden, Teufel und Gott. Und da sollten sich die Priester ernähren. Und deshalb ist es ein wichtiges Nahrungsmittel da in der damaligen Zeit bei den Priestern gewesen. Zurück zu uns. Wir haben versucht, in der Farm das zu produzieren, die Schildkröte. Aber wir haben gemerkt, dass in der F2-Generation, das ist in der übernächsten Generation, degenerative Erscheinungen kamen. Und man hätte das wieder mit Tieren aus der Natur auffrischen müssen. Und da habe ich gesagt, nee, das geht nicht, das können wir nicht machen. Das können wir der Umwelt gegenüber nicht machen. Vor unserem Produktionshaus in Frankfurt stand Cimek mit seinen Demonstranten und die haben überproportional aus La Croix, haben sie La Kill gemacht und haben demonstriert und haben Morddrohungen und Bombendrohungen und es gab 5 Organisationen, die vor unserem Haus demonstriert haben und ich habe aus diesen 5 Organisationen je einen eingeladen zu mir ins Büro. Und habe ich ganz offen, so wie wir hier sitzen, habe ich mit denen diskutiert, habe denen meine Situation erklärt. Ich bin hier reingekommen und versuche jetzt, das Beste daraus zu machen. Was kann man machen? Die Ideen der einzelnen Leute, die natürlich zum Teil sehr emotional aufgeladen waren, mir angehört, respektiert und dann gesagt, okay, gut. Bin dann nach Amerika, habe den Amerikanern präsentiert, dass wir mit Schildkrötensuppe und den ganzen genannten exotischen Suppen aufhören werden. Es gab keine Alternative.
Sehr gut. Also es braucht ja dann immer mutige Männer und Manager in so einem Fall, die dann auch eben nicht verwalten, oder ne, sondern wirklich dann auch das Richtige für die Natur und die Umwelt machen. Nur hier kurz auch noch angemerkt, ne, der Herr Störs war auch lange Aufsichtsrat bei Greenpeace.
Aber das kam
viel später. Ich will nur später. Die Brücke einmal, dass man das
so versteht. So entstand der erste Kontakt zu Greenpeace. Aber es gab noch Organisationen wie Rette die Schildkröte, Frankfurter Zoogesellschaft mit Cimek. Da gab es verschiedene Organisationen, die da vertreten waren.
Und als Sie das, also auch, ich glaube, das ist, wir reden ja heute viel über Führungsstil und Management, und ich glaube, das ist ja auch was ich hier nochmal herausstreichen möchte, ne, dass man die in dem Fall Protestierenden, jetzt mal unabhängig, ob die Meinung richtig ist oder falsch, an den Tisch setzt zusammen und sich die Meinung anhört und da ein Austausch stattfindet, ist ja genau, geht ja genau in die richtige, es war ja genau die richtige Maßnahme, ne? Wobei ich, hat ja nicht viele zu der Zeit gemacht, glaube ich.
Wobei ich das nicht gelernt habe, wie man damit umgeht, sondern ich habe das rein aus Intuition, aus Respekt den anderen gegenüber, denn die haben das ja nicht aus egoistischen Gründen gemacht, dass die tagelang vor unseren Toren standen, sondern die haben das für die Natur, für die Umwelt für das gemacht. Ja, und da habe ich mich mit denen geeinigt.
Wie haben die Amis reagiert?
Ach so.
Die Hardcore-Kapitalisten, mich stellt es mir so vor, die waren nicht.
Also, die waren, haben natürlich well, gesagt, was ist das zu erwartende Ergebnis? Dann habe ich gesagt, zero.
Zero, okay. Das fanden die bestimmt gut.
Und das fanden sie nicht so gut. Und was willst du machen, um jetzt dieses Zero zu verändern? wir geben dir so und so viel 3 Monate Zeit, um mit einer Lösung zu kommen. Und jetzt mache ich gleich mal einen Sprung, 3 Monate. In der Zwischenzeit war ich auch im Club kochender Männer in Wiesbaden.
Club der kochenden Männer.
Es gibt einen Club kochender Männer, herrlich.
Ich kann ja auch Club der toten Dichter, aber das soll sagen, das Club der kochenden Männer, das ist cool. Besser. Wie lange gab es den? Gibt es den noch?
Gibt es immer noch.
Okay, Club der kochenden
Männer. Besser als tote Dichter. Und in dem Club kochender Männer kam immer wieder die Frage an mich, kannst du nicht aus deiner Firma die Brühe, bevor jetzt da in die Hühnersuppe Fleisch und Nudeln reinkommen, einfach die Brühe mitbringen zum Kochen, dann haben wir am Abend, wenn wir kochen, schon den Hühnerfond. Da müssen wir nicht stundenlang wieder warten. Und so habe ich das immer wieder mal, die Dosen dann mitgebracht. Und wir haben es relativ leicht beim Kochen gehabt. Da habe ich gesagt, hey, warum gibt es eigentlich keinen Fond auf dem Markt?
Ha?
Wenn ich da höre, oder wenn ich selber merke, wie einfach es ist, ein Produkt zu kochen, wenn ich einen fertigen guten Fond habe. Dann habe ich meine damalige sehr gute Bekannte, Angelika Jahr, Chefredakteurin, Herausgeberin, Essenzeitung, Essen und Trinken, angerufen. Und die kamen dann nach Frankfurt und wir saßen zusammen bei Frankfurter Grüner Soße und haben diskutiert. Und habe ich zu ihr gesagt, wäre das nichts? Wir machen zusammen Essen und Trinken und La Croix, ein Produkt, Fonds für die feine Küche. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, wir machen Zeitschrift, du machst Produkte, lass uns nichts zusammen machen, aber ich unterstütze dich. Ich werde, wenn du in dem Moment, wo du Fonds auf den Markt bringst, werde ich in den Rezepten in unserer Zeitung umstellen und auch Fonds einsetzen.
Sehr gut.
Und dahinter hat sie immer als Abkürzung A.D.GL, Fonds aus dem Glas.
Ah, okay, Fonds aus dem Glas.
Sehr ja, gut. Das war herrlich. Und dann
war natürlich ein super Marketinginstrument, ne?
Ja, und dann bin ich nach Amerika und da saßen die 25 gescheitesten Manager der Branche vor mir. Der Präsident war Gott sei Dank einer, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis hatte. Und er hat mich dann gefragt, was meine Lösung ist. Dann habe ich gesagt, dass wir Fonds machen werden. Und dann haben die das aber nicht verstanden, was ich da meine. Die meinen, wir gehen an die Börse mit irgendwas.
Mit einem Fonds.
Die haben unter Fonds was ganz anderes verstanden. Und dann habe ich denen erstmal erklärt. Und dann kam die Frage, does this product taste? Und dann habe ich gesagt, no. Haben 25 Leute gelacht. Das Produkt schmeckt nicht. Wie groß ist der Markt in Deutschland? Dann habe ich gesagt, zero.
Warum zero? Der Markt war ja, also aktuell zero.
Es war zu dem Zeitpunkt
zero. Ach so, ja, verstehe. Gab's also nicht jetzt die, weil was die Zukunft dann den Markt bietet, sondern einfach aktuell gibt es den Markt noch nicht.
Es gab noch gar nicht. Ne?
Ja, okay.
It's not existing.
It's not existing, okay.
Also es ist ein Produkt, das nicht existiert, was nicht schmeckt. Der Markt existiert noch nicht. Und dann haben wir gesagt, what is your marketing money to support the launch? Dann habe ich gesagt, zero, ich habe kein Geld mehr. Dann haben wieder 25 Leute gelacht und der Präsident hat das abgebrochen und hat gesagt, you better go home and do your homework. Also geh lieber nach Hause, weil das klingt alles so beknackt, das kann nicht funktionieren. Ich war überzeugt davon.
Gab es das in Amerika, also im US-Markt auch nicht?
Gab es auch nicht.
Okay, also es ist eigentlich eine Erfindung.
Nirgends, es gab es in Frankreich nicht. Ja. Ich bin nach Frankreich, habe mit den Köchen diskutiert. Gab keine Fonds in Frankreich. Wenn, dann haben die alle auf dem Herd in der Gastronomie den großen Topf gehabt, wo sie die Abschnitte reingeschmissen haben und es selber gemacht. Wenn. Aber damals haben auch viele es gar nicht mehr gemacht. Sondern Industriepaste genommen, dann fertig. Also mich haben sie dann wieder nach Hause geschickt, so nach dem Motto, da kommt ein Hirnamputierter.
Wie war ihr Gefühl, ne?
Bitte?
Was war Ihr Gefühl in dem Moment?
Erst recht, jetzt erst recht. Ich werde es denen beweisen, dass ich in der Lage bin, den Laden zu retten und ja, und den Verlust der anderen Produkte, die wir rausgenommen haben, zu ersetzen. Ich mache einen Sprung zu heute. Mittlerweile ist ein Riesenmarkt daraus entstanden. Wenn Sie in den Supermarkt gehen, da sehen Sie
alle.
Eine ganze Menge von Fonds. Wenn ich zu Lacroix gehe und meinen Nachfolger frage, dann sagen die, wenn es die Fonds nicht gäbe, würde Lacroix schon längst nicht mehr existieren. Das heißt, das Unternehmen ist gerettet durch die Fonds und es funktioniert sehr gut.
Das ist jetzt natürlich spannend. Sie sind also zurückgeflogen, Mindset jetzt erst recht, ja, den zeige ich und nicht irgendwie eingeknickt. Und wann fing es dann an zu laufen? Also wann war dann irgendwie klar, das Produkt, jetzt habe ich es, jetzt fängt es an zu rauschen?
Ich habe im ersten Jahr, Ende des ersten Jahres, habe ich vom damaligen Bundespräsident Walter Scheel die Auszeichnung gekriegt für die beste Produktidee des Jahres. Gefeiert wurde das in der Ende vom Lehel in Wiesbaden bei einem großen Essen mit Walter Scheel und seiner Frau, seiner damaligen Barbara. Und ich habe gleichzeitig die Auszeichnung gekriegt, dass das 1 millionste Glas verkauft wurde.
Und was haben die Amis gesagt?
Congratulations.
Ja. Also,
es hat funktioniert.
Es hat funktioniert. Aber interessant ist ja auch, dass er also heimgeschickt, ne, und eigentlich, ich würde sagen, jetzt, wenn man so im Schwäbischen, ne, eine Backpfeife links und rechts macht deine Hausaufgaben, dran geglaubt, und dann haben die sich dann verändert, wenn sie da dann aufgetreten sind, haben die dann mehr zugehört auch für weitere Produktinnovationen, oder war es einfach relativ, wie Sie es gerade sehr nüchtern, ne?
Congratulations. Ich war frei, ich konnte mehr oder weniger machen, was ich will.
Was ein gutes Arbeitsumfeld wahrscheinlich ist, ja. In der Retroperspektive.
Ja. Ja. Also das war eine sehr interessante Entwicklung.
Also sind Sie der Mann, der den Fonds in die Welt gebracht hat?
Ich habe das in aller Bescheidenheit, ja.
Das braucht man nicht bescheiden sein, das ist großartig. Ich nutze es auch, deswegen finde ich es gut.
Und ich arbeite heute noch mit Johann Lafer zusammen und wir machen Fonds zusammen in einem, auf einem Qualitätsniveau, was viel höher ist als das, was alle anderen machen. Weil mittlerweile kamen natürlich dann Knorr und Maggi und solche Unternehmen und haben dann auch mitpinkeln wollen bei dem Fondsgeschäft und haben dann auf ihre qualitativ fragliche Weise.
Dürfen Sie hier sagen, ja, wir haben hier keine Beschränkungen. Sie waren dann 10 Jahre bei Lacroix?
Ja.
Haben dann gefühlt 9,5 Jahre Fonds die Marke natürlich auch aufgeladen. Wie ging es weiter? Was kam nach Lacroix?
Nach Lacroix, also ich wollte Lacroix dann weiterentwickeln. Es waren Dosenprodukte in erster Linie. Und ich wollte qualitativ noch höher werden. Bin dann zu Eckart Witzigmann nach München, habe gesagt, Eckart, wir machen Produkte zusammen, Lacroix und Witzigmann. Er war damals der erste 3-Sterne-Koch in Deutschland. Und dann haben wir einen schönen Flop produziert. Dann haben wir auf ganz hohem Niveau Suppen in der Dose gemacht. Da hat die Dose 10 Euro gekostet. Aber das war extrem gut. Und zum besten Designer, Verpackungsdesigner nach London und alles ganz toll gemacht. Hat aber leider nicht funktioniert.
Passiert.
Und dann habe ich gesagt, ein wesentlicher Grund ist, wir müssen raus aus der Dose. Die Dose und Gourmet ist ein Widerspruch. Ja. Und es gibt nur eine Richtung, die ist die Frische. Nicht TK, sondern gleich richtig in das schwierigste Feld, nämlich in die Frische. Und da habe ich mich erkundigt auf dem Markt, wo ist der beste frische Produzent? Und das war Beek in Hamburg, Hamburg und Cuxhaven, frische Produkte. Familienunternehmen, Und dann habe ich dem Campbell Soup gesagt, wir sollten Beek in Hamburg kaufen und dann Lacroix in den frische Bereich reinbringen. Ging das lange hin und her, über ein Jahr lang hin und her. Und im Endeffekt haben die Amis damals noch nicht gekauft. Aber die Inhaber von Beek haben zu mir gesagt, jetzt kennen wir dich schon seit einem Jahr hin und her. Warum kommst du nicht zu uns? Du willst in den frische Bereich, komm zu uns. Du wirst Geschäftsführer bei uns. Bin ich nach Hamburg, mit der Familie nach Hamburg gezogen, habe den Hamburger Betrieb geführt und einen Cuxhavener Betrieb neu gebaut und frische Feinkostsalate gemacht.
Na, wie viele Kinder zu dem Zeitpunkt? Immer noch zwei?
Da waren es drei.
Drei. Also von Frankfurt dann drüber nach Hamburg. Wie war Hamburg für Sie?
Hamburg war traumhaft gut gewesen.
Ja.
Nach Frankfurt natürlich eine tolle Entwicklung von der Stadt her. Hamburg war herrlich, das Einzige, es hat in Hamburg dreimal im Jahr geregnet, das erste Mal 4 Monate, das zweite Mal 3 Monate. Und ist heute aber besser geworden vom Wetter, aber damals habe ich im Garten nur Drainagen gebaut,
ja?
Okay. Weil es so geregnet hat.
Okay, dann zu Beek.
Und dann bin ich zu Beek gekommen und habe gleich mein Netzwerk im deutschen Handel, was nicht schlecht war, habe ich versucht zu nutzen, auch jetzt bei Beek. Und habe dann die Verantwortlichen von Karstadt, von Kaufhof, von Supermarktketten, Edeka, Rewe, habe ich eingeladen nach Hamburg und habe denen Beek präsentiert. Und Beek war im Albert-Schweitzer-Ring in Jenfeld. Und meine potenziellen Kunden, die kamen mit dem Flieger an, sind ins Taxi im Frankfurter am Hamburger Flughafen und haben gesagt, zum Albert-Schweitzer-Ring. Und haben die Taxifahrer gesagt, den kennen wir nicht. Und ich habe ein Riesenproblem gehabt, dass meine Kunden schon sauer angekommen sind, weil sie gesagt haben, wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde durch die Stadt gefahren, bevor wir das gefunden haben, weil der Taxifahrer nicht weiter wusste. Okay. Dann habe ich gesagt, was machen wir denn da? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe an die Taxizentralen ran und sage, was habt ihr hier verluschen? Kennt ihr das nicht? Und da gab es kein Navi wie heute. Oder was mache ich? Und habe gesagt, nee, wir machen genau das Gegenteil. Und das war wieder ein Ergebnis meines Lebensprinzips, meine 5 A's, zu sagen, alles anders als alle anderen. Und ich habe mich erkundigt und habe festgestellt, es gab zu dieser Zeit 4 regionale Zentralen, Taxizentralen in Hamburg. Und da habe ich die 4 angeschrieben, habe gesagt, ich möchte zu Weihnachten allen ihren Taxifahrern ein Beek-Salat-Überraschung schenken mit einem Snack, Brotsnack dabei. Und ein kleines Dankeschreiben. In dem Dankeschreiben habe ich geschrieben, toll, dass Sie vom Flughafen meine Gäste rechtzeitig hierher gebracht haben. Der schnellste Weg vom Flughafen zu meiner Firma ist der. Und das gegeben. Dann rief die 4 Zentralen an. Ja, das fänden sie unheimlich gut und das wäre eine tolle Idee. Und sie würden dann die Taxen alle in die Zentralen zusammenführen, um denen dann dort das Geschenk zu überreichen.
Perfekt.
So, und das war ein kleiner Beutel mit einem Salat drin und einem abgepackten Brotscheibe. Und dann rief die Hamburger Abendblatt an. Und wir haben gehört von dieser Aktion, können wir darüber berichten? Dann haben die groß in der Presse darüber berichtet. Und dann rief der NDR an und hat gesagt, wir haben das gehört. Es war nicht der NDR, es war Radio Hamburg. Rief Radio Hamburg an, können wir darüber berichten? Und habe ich gesagt, ja, gerne. Dann haben die alle halbe Stunde, kam ein Verkehrsbericht. Und in dem Verkehrsbericht haben die gesagt, heute werden die Beek-Salate die zu Weihnachten an die Taxifahrer als Dankeschön ausgeschickt werden, in der So-und-So-Zentrale verteilt. Eine halbe Stunde später werden sie in der So-und-So-Zentrale. Also ich habe alle halbe Stunde habe ich einen Radiospot kostenlos gehabt.
Sehr gut.
Und von da an, jetzt mache ich den ganz schnell einen Sprung, von da an, als dann der nächste meiner Kunden angereist ist, habe ich den begrüßt unten bei mir an der Pforte und habe gesagt, das darf ich Ihnen ein bisschen was über die Geschichte des Unternehmens erzählen. Und sagte, brauchen Sie nicht, ich bin gerade eine halbe Stunde von dem Taxifahrer informiert worden, was für eine tolle Firma Sie sind.
Sehr gut.
So schnell hat es gewirkt. Und das ist für mich immer wieder so ein Beispiel, wie kann man vorgehen, wenn man die Menschen ernst nimmt und wenn man versucht, den Zugang zu Menschen auf menschliche Weise zu gestalten.
Also diese 5 A's, alles anders als alle anderen, ne? Ist das so ein Lebenstipp auch?
Hat mein ganzes Leben geprägt.
Ich finde es total spannend, weil ich war vor 2 Wochen bei der South by Southwest und da habe ich einen Vortrag gehört über der Non-Obvious Thinking. Ja? Das ist so ähnlich in die Richtung. Ne? Anders, es anders zu machen als die anderen, raus aus diesem normalen Denken. Und jeder andere hätte wahrscheinlich bei der Taxizentrale angerufen und auf den Tisch geschlagen. Ja. Und hätte Porzellan zerbrochen. Und so ist es natürlich, ne? Eigentlich ist modernes Influencer-Marketing gewesen, wenn man das auf die... Ja, ne, muss man sagen. Ja. Also, ey, also sensationell. Herr Stör, und dann Big, wie viele Jahre haben Sie das gemacht?
Big war auch 10 Jahre.
War das schon immer 10 Jahre?
Ja.
Gibt es einen Grund, jetzt in der Retro-Perspektive? Ist nach 10 Jahren...
In der Big-Zeit habe ich natürlich einen riesen Geschichte gab. Also erstmal das Geschäft entwickelte sich hervorragend und das ist bei all den Aktionen, die ich da zusätzlich jetzt berichte, natürlich die Voraussetzung, dass die G&V steht und dass sie funktioniert.
Wie sind Sie so als, ich meine, Sie sind natürlich extrem beschlagene Führungskraft. Gibt's so einen Fahrplan aus Ihrer Sicht, der sich immer wieder bewährt hat? Also wo wurde der erste Fokus bei Ihnen in der Regel, wurde draufgelegt jetzt von Ihrer Seite? Sie sind in ein Unternehmen reingekommen, G&V, klar, ja, braucht's, aber haben Sie sich erst Sales angeschaut, erst Produkt, erst Marketing oder
als
Produktion?
Als Marketingmann,
ja,
Marketing. Habe ich in erster Linie natürlich das Marketing mir angeguckt und dann im Marketing habe ich mir die Produkte angeguckt. Ich habe jeden Tag in meiner ganzen beruflichen Laufbahn bei Lacroix und bei Beek jeden Tag um 11 Uhr die Produkte des Vortags degustiert. Ich wusste ganz genau, wie sie schmecken müssen und ob sie verkäuflich sind, ob das dem Unternehmensniveau entspricht.
Wenn's gab's morgen um 11.05 Uhr, wo sie auf innerlich gekocht haben, weil sie gesagt haben, schmeckt nicht?
Ja, es gab Momente, es war bei Lacroix ein Moment, wo ich bei einem Produkt gesagt habe, das schmeckt katastrophal, das können wir nicht verkaufen. Und dann hat der Küchenchef, der war damals Weltmeister, in der Weltmeisterschaft haben die gewonnen, der war natürlich ziemlich erhaben und hat mich, der von Knorr kommt, angeguckt, so nach dem Motto, jetzt sagt der uns, wie man eine Zwiebelsuppe machen soll. Das kann ja nicht wahr sein. Und dann habe ich gesagt, nee, die schmeckt nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wie lange brauchen Sie, um daraus die Suppe zu machen, die so und so und so sein wird. Sagte eine Woche. Nach einer Woche wieder degustiert, habe ich gesagt, schmeckt immer noch nicht. Ist genau das Gleiche noch. Geben Sie mir Ihre Schürze. Habe ich die Schürze angezogen in der Produktionsküche, in der Testküche und habe eine Zwiebelsuppe gekocht, selber gemacht und habe gesagt, so will ich sie, so soll sie aussehen. Und er hat mir Jahre später mal gestanden, dass er beim zweiten Mal gar nichts geändert hat. Er wollte mich nämlich testen, ob ich überhaupt in der Lage bin, den Unterschied festzustellen zwischen der ersten und der zweiten Produktion. Also,
haben Sie denn dann, wie soll ich das sagen, wie war dann Ihr Verhältnis mit so jemand?
Das war
gut.
Wieder okay.
War okay.
Ja, ja.
Also es wird ja wahrscheinlich auch gefeiert, ne, wenn der Chef die Schürze mal selber und das versteht, das Handwerk, und nicht von der Theorie nur kommt.
Ja, und das ist eben das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Machen Sie Ihr Hobby zum Beruf. Wenn Sie, und das kann ich nicht, wenn ich jetzt, wenn es ums Auto geht oder wenn es um Arzneimittel geht, Marketing ja, geht, da geht ist es, Food. Es geht bei Food. Und da ist es eben das Schöne. Und jetzt kommen wir wieder zu Weg zurück. Bei Weg hatten wir einen großen Anteil in unserem Sortiment, waren Fisch- und Meeresfrüchteprodukte. Und ich habe meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, Leute, ihr lest in der Presse überall über die Meeresverschmutzungen. Müll im Meer und wie viel Wasser brauchen wir in den Haushalten. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns da engagieren, wir müssen was machen. Weil das ist der Lebensraum unserer Rohwaren und der wird überall angegriffen. Dann habe ich angefangen, habe gesagt, ihr müsst zu Hause erstmal im eigenen Haus dafür sorgen, dass ihr weniger Wasser braucht und dass das Wasser sauber bleibt. Habe für die Toiletten den Umbausatz für mehr Wasserspülung und weniger Wasserspülung für meine 150 Mitarbeiter gekauft und habe das kostenlos denen geschenkt. Übrigens hat auch die Presse darüber berichtet und zwei Tage später hat dann das Finanzamt angerufen, ob wir das auch als geldwerten Vorteil versteuern würden.
Da war also damals schon die Bürokratie nicht die.
Muss man sich vorstellen.
Ja, also das hatten wir heute Morgen schon mal, das Thema mit der Bürokratie, das ist Wahnsinn. Ja. Aber ich kann es mir leider gut vorstellen.
Nächste, was ich gemacht habe, ich habe gesucht, wo gibt es ein biologisch abbaubares Waschmittel? Und haben wir gesehen, das ist so und so viel teurer als normale Waschmittel. Dann habe ich einen riesen Container von diesem Waschmittel, so ein Flüssigwaschmittel, gekauft, habe es hinten in die Halle stellen lassen, habe Plastikflaschen leere gekauft und die Mitarbeiter konnten jetzt kostenlos ihr Waschmittel für zu Hause bei mir in der Produktion abfüllen und mit nach Hause nehmen.
Not bad. Also auch schon das, ne, ist ja eigentlich ein sehr, sehr modern. Von welchem Jahr sprechen wir da circa?
Das war 95.
Also 1995, ne? Also schon sehr, also diese Denke auch, ne, dass die Rohware oder der Rohstoff in dem Fall, ne, dass der geschützt werden muss, ist natürlich, eigentlich liegt es auf der Hand, aber nicht viele haben es gemacht zu der Zeit, glaube ich.
Dann habe ich 100.000 Postkarten drucken lassen, an die chemische Industrie adressiert, dass wir von denen verlangen, die Dünnsäureverklappung in der Nordsee zu stoppen. Und das habe ich dann in Supermärkten am Regal, hingen die Karten und die Leute konnten es ausfüllen. Und dann kam die chemische Industrie an mich und haben gesagt, was soll dieser Schwachsinn? Es geht Industrie gegen Industrie. Wir sitzen doch in einem Boden. Sag ich, nee, ihr macht meine Rohwaren kaputt. Und deshalb ist es berechtigt, was wir hier machen. Und so kam dann der Konflikt auf. Und dann kam der nächste Schritt, der Walfang. Ich habe sehr viel Fisch aus Norwegen gekauft und die Norweger waren vorne dran bei den Walfängern. Dann habe ich gesagt, so geht das nicht. Wir müssen die Spezies der Wale schützen. Was können wir als BEG, als Unternehmen machen? Und wir haben da eine große Aktion gegründet. Mir geht's um Meer, hieß die. Meer, dann mit EE geschrieben. Und ich habe jedes Jahr für 25 Millionen D-Mark Rohwaren aus Norwegen gekauft und habe diesen Auftrag sofort gestoppt. Habe meinem Einkauf gesagt, wir suchen andere Länder, wo wir einkaufen und nicht mehr von Norwegen. Dann gab es in RTL gab es eine Sendung Einspruch. Und da war ich dann drin gewesen, zusammen mit dem Thomas Henningsen, Meeresbiologe von Greenpeace, und dem Leiter von Tierschutzverein, weiß gar nicht mehr, wie der hieß. So, und da gab es eine große Fernsehsendung dann zu dem Thema. Und ich war auf ganz vielen Veranstaltungen immer wieder auf dem Podium, zusammen mit Greenpeace, zum Thema Walfang. Ich bin nach Norwegen gefahren, bin auf die Lofoten. Ein Freund von mir, der Journalist war in der Lebensmittelbranche, der hat dann auf den Lofoten die Walfänger interviewt. Die haben dann gesagt, es gibt einen, der bei Beek ist, der heißt Helmut Stöhr. Wenn wir den erwischen, dann kriegt er die Harpune in den Kopf. Also es war, da ging schon zur Sache. Zu mir haben sie gesagt, du bist doch Deutscher und ihr Deutschen habt 6 Millionen Juden getötet. Und es wollte uns sagen, wir dürfen keine Wale mehr töten. Also das, auf dieses...
Auf dem Niveau war es dann.
Schreckliche Niveau, ja. Ging das Ganze.
Und ich meine, da erkennen wir jetzt natürlich die Nähe dann zu Greenpeace. Die waren ja dann auch im Aufsichtsrat von Greenpeace und haben sich da, bis heute engagieren sie sich ja auch zum Glück sehr stark. Und das ist ja extrem wichtig, ne? Dieses Engagement und auch für die Natur. Ich will in dem Teil, wo wir jetzt sind, gerade in unserem Interview und in unserem Gespräch, mal kurz auf das Thema Führung reingehen. Was sind so für Sie die wichtigen Elemente einer guten Führungskraft?
Das Wichtigste ist die Vorbildfunktion. Ich muss Vorbild sein und ich muss in der Lage sein, die anderen mitzureißen. Motivieren, etwas zu tun, natürlich, was ich gerne hätte, dass sie es tun.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel, Sie haben gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber, und Sie sind auch motiviert, aber Sie sind nicht in der Lage, umzusetzen oder zu verstehen, was Sie von diesen Mitarbeitern in den Situationen verlangen. Wie würden Sie das angehen? Oder wie sind Sie es angegangen? Es war ja nicht alle, haben immer sofort wahrscheinlich verstanden, aus der eigenen Initiative raus, wie es zu funktionieren hat.
Es gab immer wieder Mitarbeiter, die gesagt haben, nee, das ist nicht mehr in unserem Sinne und haben zum Teil mich als ökologischen Spinner dann hingestellt, weil ich habe 1995 das erste Bioprodukt mit Bioland auf den Markt gebracht, wo jeder gesagt hat, was soll das denn plötzlich, ein Bioprodukt im Feinkostregal.
Vorreiter.
Ja.
Visionär.
Dann haben die mich als Spinner bezeichnet und da waren Mitarbeiter, die gesagt haben, und wir sehen das auch als spinnig an. Jetzt im Nachhinein, ich kriege heute noch von meinen Betriebsratsvorsitzenden zum Beispiel Mails, dass er sich noch entschuldigt und sagt, ich habe dir Unrecht getan, denn das ist, der Trend ist genau dahin gekommen, wie du damals schon gesagt hast. Nur wir waren nicht so weit.
Wie ist es mit Stichwort Betriebsrat? Wie ist der richtige Umgang mit einem Betriebsrat?
Also im Betriebsrat habe ich bei Beek und Lacroix ein sehr gutes Verhältnis gehabt.
Wie baut man das auf?
Dadurch, dass ich den Betriebsratsvorsitzenden bei mir ins Büro geholt habe, dann habe ich meinen Papierkorb vorgezogen, habe das Betriebsverfassungsgesetz genommen und habe es da reingeschmissen. Und habe gesagt, das ist die Basis unserer Zusammenarbeit. Wir brauchen dieses Betriebsverfassungsgesetz nicht. Für Sie ist hier mein Büro und Sie sind jederzeit eingeladen, hier reinzukommen. Egal wann, egal mit wem ich Besprechungen habe. Wenn es wichtig ist, kommen Sie rein, unterbreche ich, dann habe ein Ohr für Sie. Wir reden über alles und ich nehme Sie überall mit rein. Wenn Sie wollen, sitzen Sie sich, hören Sie an, was die anderen sagen.
Top.
Und das hat funktioniert.
Ja, also auf jeden Fall funktioniert. Was war der wertvollste Tipp, den Sie jemals erhalten haben, wenn es sowas gibt?
Wertvollste Tipp von wem?
Also etwas, was Sie geprägt hat einfach, wo Sie sagen, das war was mich mein Leben lang irgendwie begleitet hat. Sie hatten vorhin ja das mit den 5 A's, aber gab es zum Beispiel in Ihrer Jugend oder Studium oder auch als junger Manager oder auch als alter Manager, gab es etwas, ein Tipp, ein Motto, etwas, was Sie geprägt hat, was Sie was sie mit immer wieder begleitet hat oder womit sie immer wieder in Berührung kam. Zum Beispiel machen, anstatt 100-mal alles hoch und runter zu denken. Oder Moral ist wichtiger als Profit. Ist jetzt natürlich von mir gesagt, ja, das sind nicht meine Tipps, um Gottes Willen, aber gab es sowas? Oder gab es Vorbilder?
Ich habe eigentlich kaum Vorbilder gekannt in der Zeit. Ich habe spezifisch bei Greenpeace Vorbilder gehabt oder ich habe im Management, was G&V-Aktivitäten angeht, Vorbilder gehabt. Aber ist so ein Gesamtvorbild, das habe ich eigentlich
nicht gebraucht. Nicht gehabt. Oder auch nicht gebraucht. Wie schauen Sie auf das Thema, wenn man heute wird ja oft diskutiert über Homeoffice und hybride Arbeitsmodelle, ne? Also
ich habe hybride Arbeitsmodelle finde ich spannend. Ja. Würde ich auch voll unterstützen in der heutigen Zeit. Also ich habe zum Beispiel hybride Meetingsmodelle damals schon gemacht. Ich habe einen Bauernhof im Schwarzwald und habe dann mein Management mehrmals dorthin geholt, hingebracht. Und wir haben auf meinem Bauernhof, da habe ich vorher dem Bauer gesagt, er soll die Kühe so weiden lassen, dass sie direkt bei mir an meinem Hof dann stehen. Und dazwischendrin habe ich dann Besprechungstisch hingebaut, Flipchart, und wir haben Strategie-Meeting gemacht. Mitten auf dem Bauernhof zwischen den Kühen, abends Schwarzwald-Vespa und gute Gespräche und am nächsten Tag zwischen den Kühen Kaffee getrunken.
Was halten Sie von so einem komplett Homeoffice-Arbeitsmodell?
Da halte ich nicht viel davon, weil ich brauche den persönlichen Kontakt. Ich glaube, auf dem Niveau, wo ich mir vorstelle, mit den Mitarbeitern umgehen zu wollen, muss man den persönlichen Kontakt pflegen. Es geht. Ich muss auch Nähe zeigen den Mitarbeitern gegenüber. Und ich muss, wenn ich so viel verlange von ihnen, muss ich auch charismatische Momente leben. Und das geht über
Rechner oder
Rechner geht das nicht. Eigentlich nicht so gut.
Was motiviert Sie? Was hat Sie als Manager motiviert?
Mich motiviert immer wieder Qualität.
Qualität?
Ja, also ich bin. Bria Savara hat einmal gesagt, 1789 hat er gelebt, ich habe einen ganz einfachen Geschmack, ich möchte von allem nur das Beste. Das heißt nicht arrogant das Teuerste, sondern egal, was ich nehme in der Ernährung, ich möchte bei den Kartoffeln das Beste, bei den Äpfeln das Beste, bei dem Gemüse möchte ich das Beste. Also ich möchte die beste Karotte. Und so komme ich automatisch dann wieder in die natürliche Produktion rein, in die vernünftige Vermarktung. Also wenn man das richtig, diesen Satz von Bria Savara richtig definiert, dann führt er eigentlich automatisch dahin, was ich gemacht habe.
Ja, es ist super, super hergeleitet. Gab es eigentlich auch Niederschläge, Niederlagen bei Ihnen? Wenn wir jetzt so reden, die erste Stunde, ne, hat man so das Gefühl, es war so ein einziger steiler Weg nach oben. Klar gab es dieses, ne, Thema mit den Amerikanern oder mit dem Thema der Fonds oder wo sie dann ja, diese exotischen Suppen letztendlich abgeschafft haben, aber so generell hat man das Gefühl, alles nach oben. Und ich habe viele Gäste, die eher ja so einen Wellenbad auch haben. Hoch, fallen, aufstehen, hoch, nochmal vielleicht sogar einen Knick in der Karriere. Wie war das bei Ihnen?
Also in dieser Zeit, Lacroix und Beek, gab es keine Negativentwicklungen. Später Bei der Lufthansa beispielsweise, da war es ganz anders, aber das war einfach eine andere Hausnummer. Es war ein Riesenunternehmen und da ist dann plötzlich entschieden worden, an Bord gibt es nur noch diesen Beutel mit so ein paar, mit dem Apfel drin und mit Industriekekse. Also da war die Enttäuschung von der Qualitätsorientierung
groß.
Die war schon groß gewesen.
Halten Sie das für einen, ich will jetzt nicht, ich muss mit der Wortwahl natürlich aufpassen, aber ist es so ein bisschen auch Verarschung am Kunden? Da irgendwie ein Wasser aus der Plastikflasche und einen Industriekeks hinzuschmeißen, weil es ja eigentlich, es ist ja, hat ja gar keine Qualität. Point. Ja. Und es bringt ja eigentlich nichts, außer, ich weiß nicht,
und dann Abfall. Da war meine Empfehlung, dann gar nichts zu machen.
Ja. Und was haben die dann gesagt? Nee, geht nicht oder wollen wir nicht? Oder?
Ja, gucken, was die anderen machen. Und aber das war nicht mehr Qualität.
Ja. Und da sind sie dann auch weg, ne? Da haben sie gesagt, da könnte mich mal kreuzweise, Freunde.
Ich war relativ kurz nur dort, ja. Weil das war nicht meine Welt.
Ich bedauere das sehr, ich muss viel fliegen oft und ich hätte gern bessere Sachen zu trinken und zu essen. Nein, Spaß. Aber serious. Da weggegangen, wie ist generell, gerade bei, wenn, wie muss ich mir das vorstellen oder wie auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie muss man sich das vorstellen, Herr Stör, wenn sie da also in so einem großen Laden wie der Lufthansa waren und dann, und die einfach so gar nicht diesen Qualitätsanspruch von ihnen letztendlich teilen. Sind Sie da wütend gewesen?
Frustriert.
Frustriert. Wie gehen Sie mit Frustration um? Also was machen Sie dann? Ist es dann ein gutes Essen zu Hause, was Sie wieder auf andere Gedanken bringt? Oder gehen Sie in die Natur? Oder setzen Sie sich am Bauernhof und schauen einfach...
Ich gehe zu meinem Bauernhof und genieße...
Genieße das Leben.
Das einfache Leben.
Ja, ja.
Und versuche dann aber... die äußeren Umstände möglichst schnell so zu verändern, dass ich das nicht länger erleiden muss. Also ich bin da nicht leidensfähig und sage, ich nehme das auf mich. Deshalb nochmals auch meine große Empfehlung an junge Leute, das beruflich zu machen, was ihrem Hobby entspricht. Denn sie müssen 5 Tage die Woche das machen. Sie müssen das den ganzen Tag machen. Sie müssen es das ganze Jahr über machen, bis auf einen kurzen Urlaub. Und wenn Sie jeden Tag in Ihren Büro gehen und Sie haben ein Magendrücken, weil Sie den Job beschissen finden oder der Vorgesetzte ein Idiot ist, dann geht das so gegen die Gesundheit und das ist es nicht wert. Das ist das Geld, was man verdient, ganz und gar nicht wert. Deshalb verändern und eine Situation suchen. Und man ist ja heute in der dadurch, dass es mehr Jobs gibt als Suchende, man ist ja in der Lage, den Richtigen rauszusuchen.
Was mich so begeistert hat, als ich es gelesen habe, war, dass Sie in fast allem, über was wir heute reden, so ein Vordenker waren, so ein Innovator. Ja?
Also meine Mitarbeiter haben zum Beispiel immer zu mir gesagt, wir sind im Unternehmen eine Lokomotive mit Wagen dran. Nur das Problem ist, Sie sind die Lokomotive und wir kommen als Wagen nicht mehr hinterher.
Okay, und wie findet man das richtige Tempo?
Ja, und da gab es sicher eine Diskrepanz,
ja?
Bei mir.
Ist die gesund? Also ist das gut? Also ist es nachher eigentlich auch fortschrittlich zu sagen, ich ziehe ein bisschen mehr?
Also lieber ein bisschen mehr ziehen, mehr, als ein bisschen mehr bremsen.
Ja, meine ich.
Und ja? Ich habe versucht, immer wieder mit Visionen die Mitarbeiter zu begeistern. Ich habe viele Betriebsversammlungen gemacht.
Wie oft? In welchem Tonus? Haben Sie damals das? War das einmal im Quartal oder war das monatlich?
Einmal im Quartal Betriebsversammlung. Habe dann aktuell die neuen Produkte vorgestellt, die es gibt. Die Mitarbeiter haben zum Wochenende die neuen Produkte mit nach Hause genommen, mit ihren Familien essen können. Ich habe den ganzen Markthintergrund erklärt, warum wir das machen. Ja, sehr viele sind mir gefolgt. Aber ich habe auch Dinge gemacht, das ist nur ein Beispiel. Wir haben hohen Anteil an türkischen Mitarbeitern gehabt. Und in der Zeit ist oben in Mölln...
War der Brandanschlag, ne?
Der Brandanschlag.
Ja.
Und dann habe ich meine ganzen Mitarbeiter zusammengeholt und habe gesagt, was hier in Mölln passiert ist, kann da, wo unsere türkischen Mitarbeiter wohnen, auch passieren. Was können wir tun, um unseren türkischen Mitarbeitern zu helfen? Und habe gesagt, das Erste ist, wer wohnt in einem Haus, wo nur Türken sind? Wer von euch? Und da haben die ein paar sich gemeldet und habe gesagt, ich kann euch nur empfehlen, auszuziehen und woanders hinzuziehen. Ich biete euch an, ich zahle den Umzug und ich zahle die Maklerkosten für eine neue Wohnung. Aber die Miete und so müsst ihr dann wieder selber zahlen. Und da gab es einige, die das gemacht haben. Um den Umzug zu machen, habe ich meine Mitarbeiter, meine nicht-türkischen Mitarbeiter gebeten, diesen Umzug zu machen. Und da gab es einige, die politisch sicher nicht auf meiner Richtung waren, die gesagt haben, also jetzt geht es mir hier zu weit. Ich soll einem türkischen Mitarbeiter jetzt den Umzug machen. Da habe ich Probleme mit, da bin ich nicht mehr dabei. Und da habe ich immer wieder gesagt, ich gehe selber auch mit, ich bin auch dabei. Wir machen das. Und also so gab es Momente, die schon kritisch waren.
Aber sich vorne reinstellen, ne?
Selber mitziehen. Ich stehe vorne dran und ich sage, ich habe denen erklärt, was die Situation ist, der Mölleneffekt, wie der auch auf unser Unternehmen sich auswirkt. Und das kann passieren. Und deshalb ist es vernünftig, so zu handeln. Und das entspricht dem menschlichen Grundprinzip. Und deshalb lass uns das machen.
So, also ich mich wirklich, also Hut ab, begeistert, also wirklich begeistert. Und es, ich finde es so gut, dass wir, dass sie auch da sind, ne, und sich und uns da die Zeit geben gemeinsam, weil das sind wirklich, ich finde, wirkliche Lehrbeispiele über Top-Führung. Also aus meiner Sicht top, ja. Sich so Gedanken zu machen, es als so eine Gemeinschaft zu betrachten und sich immer auch vorne hinzustellen in solchen Themen, also Hut ab, ja. Und ich glaube, das ist so dieses Unternehmertum, ja, was ja heute auch teilweise leider vermisst wird, oder es gibt gute, gibt schlechte, das wissen wir auch, ja. Wie schauen Sie auf Politik heute?
Ja, da fehlt natürlich dieses Charismatische.
Geben wir uns ein Beispiel. Wer war ein charismatischer Politiker in Deutschland für Sie?
Willy Brandt. Helmut Schmidt. Das waren richtig charismatische Politiker. Auch Walter Scheel zum Teil, mit dem ich noch bis zu seinem Tod sehr engen Kontakt geführt habe.
Jetzt Menschen, die mehr Lebenserfahrung und mehr Lebensjahre schon haben. Sie sind ja ganz kurz nach dem Krieg. Also 46 sind Sie geboren, ne? Sie haben ja nochmal einen ganz anderen, ich glaube auch, ja, die Nachwehen gespürt, die so ein Krieg ist immer Zerstörer, ne? Aber so eine Katastrophe eigentlich dann mit sich bringt. Anderes Thema, was Unternehmer ja gerade stark in Deutschland umtreibt, ist das Thema, dass der Standort Deutschland völlig unattraktiv geworden wird und wird. Stichwort Energiepolitik. Wie schauen Sie da drauf?
Ja, ist fehlt uns da die Vision. Was wollen wir aus diesem Standort Bundesrepublik machen? Wo wollen wir aktiv dabei sein? Wir haben das Riesenproblem, dass wir in der Automobilindustrie das Ganze versemmelt haben.
Inwiefern?
Die Automobilindustrie hat die ganze Entwicklung in Richtung vom Verbrenner zum E-Auto verpennt. Wir haben es verpennt, die Japaner, die Chinesen waren viel schneller, Amerikaner waren viel schneller, verdienen heute Geld mit den E-Autos, wir verdienen noch kein Geld mit den E-Autos. Die Chinesen, also die Asiaten, nehmen das Geld, was sie jetzt verdienen, und gehen in Wasserstofftechnologie. Wir verlieren noch Geld im E-Bereich und haben wir erst recht nichts, was wir in Wasserstoff investieren können. Also diesen Markt, der ja ein Schlüsselmarkt für Deutschland ist, speziell für Süddeutschland.
Rückgratmarkt, ne? Das ist,
ja, den haben wir verdattelt.
Wenn Sie auf Ihr Leben zurückschauen, was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn des Lebens für Sie?
Der Sinn des Lebens.
Sagen Sie jetzt nicht Qualität, das weiß ich schon.
Ja. Der Sinn des Lebens ist eigentlich das, was man geschenkt bekommt an allem, was man hat im Geist, an Umgebung, an Familie, dass man das auf menschenwürdige Weise weiterführt. Und dieses menschenwürdig oder dieses Menschsein, Mensch bleiben, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Mensch, wobei das Menschbleiben auch menschlich bleiben bedeutet.
Ja.
Also es ist nichts Evolutionäres oder Revolutionäres, sondern, wie heißt es im Latein, esse homo, bleibe Mensch.
Ja. Was würden Sie als die zwei wichtigsten Charaktereigenschaften bezeichnen?
Menschlich sein und friedfertig.
Ich muss was fragen dazu, ne? Kann man in einem Beruf in der Profession, die Sie gemacht haben, also CEO, der muss viel verhandeln, kann man immer ehrlich sein?
Ehrlich?
Ja?
Nee. Deshalb habe ich gerade gezögert, habe lange gebraucht, um das Zweite zu nennen, weil ich wollte eigentlich zuerst Ehrlichkeit sagen, aber es geht nicht. Ich kann nicht immer zu allen ehrlich sein. Es gibt eine politische Ehrlichkeit.
Ja. Wenn Sie nochmal von vorne anfangen müssten, würden Sie was anders machen? Irgendwas? Irgendeine Entscheidung?
Ich kann mir eigentlich keinen Vorwurf machen, dass ich etwas falsch gemacht habe.
Also durch und durch. Also es ist ja eh gut, ne? Weil das ist ja für mich total spannend, weil Sie ja schon an einem so viel Erfahrung gesammelt haben. Und ich finde das auch zum Beispiel, das muss man auch mal, glaube ich, hier nochmal sagen, ich finde das nämlich, wir hören ja oft diesen Charakterzug und sagen, ehrlich ist wichtig und wichtig. Aber wer viel, ich glaube, viel zu tun hat, wie Sie auch und so weiter, da muss ja auch eine Brücke bauen. Man kann eben nicht, manche Dinge kann man nicht sagen, ja, weil verschiedene Interessen letztendlich da auch bestehen. Ne? Das mag man verurteilen, aber letztendlich ist das, das ist die Wahrheit. Und das, damit ist eigentlich ehrlich nicht ehrlich sein zu können. Das vielleicht noch kurz ergänzend. Jetzt waren wir ja gerade an dem Punkt, auf das Leben zu betrachten. Wenn Sie also heute drauf schauen, Sie haben so viel geschafft, so viel gemacht. Wir haben vorhin auch über Motivation ja schon geredet. Wie sieht Ihr Leben jetzt gerade aus? Sie haben ja immer Energie, das sieht man jetzt auch und ich spüre das auch in dem Gespräch. Ja. Wo nehmen Sie diese Energie her? Diese Kraft?
Ja, ich möchte gerne andere, nach wie vor andere mit, ich überlege, ob ich das Wort mitreißen.
Ja, rein damit. Ja.
Sage. Aber mitreißen kann ich nicht mehr in meinem Alter, weil ich bin nicht mehr der Reißwolf, aber ich möchte sie mitnehmen in eine positive Richtung. Also ich habe jetzt 10 Jahre lang, seit ich pensioniert bin, an der Hochschule in Nürtingen Ernährungswirtschaft unterrichtet und habe dort versucht, junge Menschen das Thema im positiven Sinne beizubringen, die mitzunehmen. Und es ist mir zum Teil gelungen, aber es gab auch eine ganze Reihe, und das hat mich dann frustriert wieder, eine ganze Reihe von jungen Leuten, die gesagt haben, das sind ja Vorlesungen für Greenpeace, was der macht. Und es waren keine Vorlesungen für Greenpeace, sondern es ist logisch, dass ich auch, was die Ernährung insgesamt angeht, in den Bio-Bereich, in den naturnahen Bereich mehr investieren muss. Und dass es zufällig Greenpeace schon seit langem fordert, ist ja nicht schlecht. Aber ich merke da bei jungen Leuten, das war die Diskussion über Glyphosat, dass die schon sehr stark familiär geprägt sind, weil sie aus der Landwirtschaft kommen und gesagt haben, das brauchen wir. Und da ist uns die Umwelt scheißegal, aber wir können unsere Landwirtschaft nur weiterführen, wenn wir die und die chemischen Produkte brauchen.
Ja, das ist schade natürlich.
Und jetzt kommt noch ein kleiner Schwenker jetzt zu Slow Food. Slow Food hat das Grundprinzip gut, sauber, fair. Die Nahrungsmittel, die wir brauchen, sollen gut sein, qualitativ gut. Sauber, was die Art des Anbaus angeht. Und fair, was die Vermarktung, was die Preise angeht. Und das sind die drei Begründungen, die sind sowas von gut. Die sagen eigentlich genau, was wir wollen.
Das stimmt.
Ich setze nur eins obendrauf.
Gerne.
Ich bin bekennender Hedonist. Ich will auch genießen. Und es war Genuss ohne Reue. Ich möchte es nicht bereuen dadurch. Ich sage ein Beispiel noch aus meiner Lacroix-Zeit, was mir gerade in den Kopf kommt. Bei Lacroix gab es auch eine ganze Range von Gänseleberprodukten. Schmeckt teuflisch gut. Aber es ist eben beschissen in der Herstellung, weil die Gänse gequält werden.
Ja.
Und was habe ich gemacht? Ich habe einen französischen Zwei-Sterne-Koch engagiert, reingeholt in die Produktentwicklung und gesagt, du kriegst die Aufgabe, hier hast du gesunde Gänseleber und hier hast du Gänseflomenfett. Und bei der beim Gänsestopfen wird das beides zusammengeführt, innerhalb der Gans. Und das, was innerhalb der Gans passiert, musst du, lieber Koch, jetzt versuchen, außerhalb zu machen. Und die einzige Differenz, die dann noch besteht, ist die Würzung. Und da kannst du dazu nehmen, was du willst. So, und jetzt sind wir ganz nah dann an der negativen Gänsestopfleber sind wir angekommen. Nur mittlerweile machen die nichts mehr leider damit. Aber das, nur ich will den Genuss.
Ja. Aber eben
ohne bereuen zu müssen.
Ja. Jetzt sind wir ja schon fast anderthalb Stunden. Ne? Vielleicht erlauben Sie mir noch eine letzte abschließende Frage. Wie ist es, alt zu sein, wenn man so viel in seinem Leben bewegt hat und gemacht hat?
Ich merke mehr und mehr, dass man nicht mehr ernst genommen wird.
Ich hoffe, das haben Gefühl haben wir Ihnen nicht gegeben.
Nee, aber in den Diskussionen mit Kunden, mit ehemaligen Kunden, so die ersten Jahre nach meiner Pensionierung, da wird man noch gefragt und irgendwann kommt man in das Alter, dass man sagt, seniler Bock. Das interessiert mich nicht mehr.
Sind Sie wahrlich nicht, um Gottes Willen. Ne?
Nein, aber
ich, war genauso, so
ich war genauso. Ich war genauso. Ich habe in meiner aktiven Zeit, wenn da einer gekommen ist wie ich, ich werde dieses Jahr 78, wenn einer mit 78 kommt, was soll das groß noch dem zuzuhören? Aber mein damaliger Chef von Knorr, der mich eingestellt hat, der ist jetzt 91, mit dem habe ich heute noch einen sehr engen Kontakt. Und der ist trotzdem noch hochaktiv, geistig und interessant zu hören, aber wird von den jungen Leuten natürlich nicht mehr ernst genommen. Ich sehe aber bei den Jungen nicht andere Geistesblitze, dass ich sagen kann, oh, da habe ich Respekt vor, was die machen, ist super gut. Gucken Sie noch mal die Entwicklung in der Nahrungsmittelindustrie an. Was haben wir denn von der Entwicklung? Jetzt gehen wir alle in vegan. Und was machen Sie im veganen Bereich? Die dritte Hausmacher Leberwurst, aber vegan. Das Wiener Schnitzel vegan. Es werden keine neuen Produkte entwickelt oder gebracht, sondern es wird traditionelle Küche auf vegane Weise verändert. Ja, wo ist da die Kreativität?
Ja, wir leben, glaube ich, in einer Welt, wo man vielleicht auch nicht ständig mehr Neues erfinden kann, ja, sondern vielleicht eben in diesem Copy with Taste, würde ich es nennen, ja, eher in so einem Umfeld lebt. Jetzt haben wir ja vorhin auch über das Leben oder das Arbeitsleben, ein Ding noch, privat. Leben. Wenn Sie draufschauen, jeden Tag genießen?
Ja, genießen, aber wirklich genießen, auch im Sinne von kulinarisch genießen.
Also Wein, Weib, Gesang oder also wo, weil es gibt ja so ein breites Spektrum an, ja, jeder genießt oder hat ja verschiedene Themen, wenn er sagt, ich genieße. Ja.
Genieße, dass die Familie genießen, leider bei mir, weil die in Berlin sind, relativ selten, aber wenn die da sind, absoluter Genuss. Und ansonsten telefoniere ich mit meinen Enkelkindern und alles. Also das ist die Familie genießen, das ist Prinzip Nummer eins. Prinzip Nummer zwei bei mir ist dann schon Essen und Trinken.
Was ist Ihr Lieblingswein? Ganz kurz Rotwein.
Mein Lieblingswein? Ich trinke sehr gerne den Côte du Rhône. Ich trinke, mein Lieblingsitaliener ist Le Volte. Le Volte ist, es gibt ja, nein, das gehen wir nicht in Wein, nein, aber das ist ein toller Wein.
Nice, ich finde es sehr spannend, jemand, der so viel mit sich, mit Kollegen, weil für mich, es gibt so, ich trinke super gern Rotwein und Wein und aber es ist total schwer, in dieser Vielzahl, die es gibt, ja, einen guten Wein auch zu finden, ja, weil man kann halt, es gibt halt auch, ja, den Griff ins Klo und deswegen, ich frage immer ganz gern Menschen, die auch mit dem Gaumen denken, welche Art von Wein sie trinken. An Côte du Rhône mache ich auf jeden Fall einen Haken. Herr Stör, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben über 90 Minuten uns ich habe extrem viel wieder mitgenommen. Ich bin dankbar, dass es so Menschen wie Sie gibt. Rock'n'Roll, das ist echt begeistert. Und auch selber jetzt so für mich in der Führung, glaube ich, die 5 A's, das finde ich super spannend, ja, dieses authentisch sein, die Leute mit an den Tisch bringen, dieses Leitwolf-Motiv, ja, auch selber zu ziehen, nicht nur vorzugeben, sondern selber Hand anzulegen. Also da steckt so viel drin. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir sehen uns hoffentlich mal und dann trinken wir auch noch mal ein Glas Wein. Es ist nämlich erst Mittag gerade, das können wir jetzt noch nicht. Danke Ihnen.
Gerne.